Zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser Thema heute: Beziehungskiller, wie man Eifersucht, Neid, Rivalität und falschen Ehrgeiz überwindet. Das ist das Thema, das wir in der kommenden Stunde behandeln mit Reinhold Rute als unser Gesprächsgast. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft. So formulierte es schon treffend der Philosoph Friedrich Schleiermacher. Und beinahe jeder hat auch schon einmal so etwas wie Eifersucht, Eifersuchtsgefühle erlebt oder gehabt. Wer aus Eifersucht dem Partner hinterher spioniert und eigentlich grundlos immer wieder in regelrechte Eifersuchtsanfälle ausbricht, der macht dem Partner und sich selbst das Leben zur Hölle. Ja, nun, wie aus diesem Teufelskreis ausbrechen und die Partnerschaft doch noch retten? Ist die Eifersucht tatsächlich eine regelrechte Sucht, die abhängig macht und mit dem einfachen Vorsatz nicht so leicht in den Griff zu bekommen ist? Was sagt die Eifersucht eigentlich über den Eifersüchtigen aus? Warum gerät er immer wieder in die sogenannte Eifersuchtsfalle, zumindest dann, wenn die Eifersucht wirklich auch schon krankhafte Züge annimmt? Ja, das soll Ihnen einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, womit wir uns in der kommenden Stunde beschäftigen werden. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn Rute, zugeschaltet jetzt aus Wuppertal. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Engert.
Ich freue mich, Sie zu hören. Sie sind 80 Jahre alt geworden.
Ja.
Eigentlich sind Sie schon 15 Jahre im Ruhestand. Aber ich glaube,
ja,
von Ruhe ist bei Ihnen noch gar nicht viel zu merken. Sie sind immer noch sehr aktiv. Sie beraten auch immer noch täglich in Ihrer eigenen Praxis. Sie sind aktiv im Rundfunk, haben Hörbücher aufgenommen im Evangeliumsrundfunk. Und das, was Sie beschäftigt, sind eigentlich eine ganzheitliche Lebensberatung, denn Sie waren sehr lange tätig als Eheberater, als Psychotherapeut für Kinder, für Jugendliche. Sie sind auch Bestsellerautor, Dozent, Referent und das eigentlich auch noch immer weiterhin. Das heißt, Sie beschäftigen sich mit lebenspraktischen Themen. Das geht so etwa von der Perfektionismusfalle über die Gelassenheit, über Fragen zur Seelsorge, über das Gewissen, über Stress und Arbeitssucht, über Eheberatung, Erziehung, Single-Dasein und so weiter.
Ja.
Aber das, was uns heute beschäftigen soll, das ist eben die Eifersucht. Und die Frage ist, ja, die Eifersucht beschäftigt die Menschheit schon sehr lange, nämlich seit es Menschen gibt, gibt es auch immer wieder das Problem der Eifersucht. Und die Bibel beginnt auch schon gleich zu Beginn mit einem Drama,
ja,
der Eifersucht. Wie würden Sie das einordnen, Herr Rute? Was nämlich Kain und Abel, ja, beschäftigt, auseinandertreibt?
Ja, es ist schon interessant, dass sofort nach der Vertreibung aus dem Paradies uns die Bibel diese Geschichte erzählt. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn die Bibel erfunden wäre, es gibt ja böse Zungen, die gar nicht so gut von der Bibel denken, da würde ich sagen, das ist die besterfundenste Geschichte, die ich mir vorstellen kann, weil genau mit diesem Eifersuchtsmord, den Kain an Abel begeht, etwas deutlich gemacht wird, was in der Weltgeschichte eine ungeheure Rolle spielt. Es gibt Fachleute, die behaupten, dass Eifersucht mit all den Folgeerscheinungen ein Grundübel in der Welt ist und auch alle Beziehungen zwischen Menschen im Einzelnen, in der Ehe, in der Familie und vor allen Dingen unter Völkern kaputt macht. Ja, sogar, dass der Krieg ein fürchterliches Produkt ist, das immer wieder auch bei Licht besehen mit Eifersucht, mit diesem verdammten, wenn man das sagen darf, Vergleichen, wer ist stärker, wer ist besser, wer ist tüchtiger, wer ist größer, zu tun hat.
Das heißt, wenn wir über Eifersucht sprechen, dann meint das jetzt nicht nur die Paarbeziehung in der Ehe, sondern es geht um allgemein menschliche Beziehungen.
Ganz genau. Die Eifersucht spielt sich in allen Bereichen statt. Sicher, wir kommen als erstes immer wieder drauf, dass sie in der Ehe, Beziehung, da haben wir es vielleicht auch in der Beratung und sonst wie immer wieder zu tun, wenn wir die Zeitung aufschlagen, ist es Eifersucht. Aber wir müssen uns eben klar machen, dass diese Gefühle der Eifersucht, dieses Gefühl, unterlegen zu sein, dieses Gefühl, Minderwertigkeitsgefühle zu haben, das Gefühl, nicht geliebt zu werden, das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Sie spüren schon, in wie viel Reaktionen sich die Eifersucht darstellt. Ein Problem, das im zwischenmenschlichen Leben zu Hause ist.
Damit schildern Sie also schon alle Zeichen, worauf die Eifersucht eigentlich hindeutet, also auf das mangelnde Selbstwertgefühl,
ja.
Was man natürlich noch in vielen anderen Varianten dann ausschmücken kann. Aber vielleicht noch einen kurzen Rekurs auch auf den Titel der Sendung, Beziehungskiller, wie man Eifersucht neid, Rivalität und falschen Ehrgeiz überwindet. Das ist auch der Titel eines Buches, das Sie geschrieben haben. Ist nun die Eifersucht der Beziehungskiller Nummer 1?
Das würde ich so nicht sagen, aber es ist ein ganz gefährlicher Beziehungskiller, weil er so versteckt, ich habe es versucht deutlich zu machen, so versteckt wirkt in alle Beziehungen hinein, sodass, wie gesagt, einige Fachleute sogar sagen, selbst der Krieg ist das Ergebnis von Eifersucht. Die Auseinandersetzung, was ist das denn? Wer hat das Sagen? Wer hat die Macht? Wer gilt hier? Der Schwächere, der Stärkere? Wer ist der Stärkere? Verstehen Sie, überall, wohin wir blicken, haben wir es sowohl in der Ehe wie auch in der Politik, im zwischenmenschlichen Zusammenleben, an der Arbeitsstelle. Wer bekommt diesen Posten? Bist du würdig? Bist du nicht würdig? Bist du anerkannt? Bist du nicht anerkannt? Überall ist dieses Eifersuchtsproblem zu Hause. Also Ihre Frage war ja, von daher würde ich sagen, es ist ein ganz wichtiger Beziehungskiller. So würde ich das sagen.
Aber ist der Mensch schon als eifersüchtiger Mensch auf die Welt gekommen? Denn manchmal hat man wirklich den Eindruck, man kommt gar nicht mehr davon los, von dieser Eifersucht, weil sie so beherrschend ist.
Ich glaube es so ohne weiteres nicht. Die Forscher sind natürlich immer mehr bemüht, Dinge geradezu auf dem neurologischen Sektor festzumachen, dass viele Dinge wie Angst und Alkoholismus und Treue und es gibt viele, viele Dinge, die ansatzweise vererbt sind. Ob wir oder anlagebedingt sind, so müsste man sagen, weil ja immer auch die Umwelt, die Erziehung, die Sozialisation eine große Rolle spielt, diese Anlage, die da sein kann, in irgendeiner Weise zu verstärken. Wir nehmen mal an, die Anlage wäre, jemand ist sehr klein geraten. Im Verhältnis zu anderen, er hat nur eine Größe, übertreiben wir, 1,50 Meter groß. Das wäre also eine Organminderwertigkeit, die anlagemäßig ist. Oder er hat ganz starke O-Beine, oder er hat ganz stark abstehende Ohren, oder er hat ganz starke Sehbehinderungen. Dann sind Organminderwertigkeiten da, die sofort, das kann man raten, das kann man sich vorstellen, in Minderwertigkeitsgefühlen oder Komplexen enden im Zusammenleben mit anderen Menschen, weil man ständig das Gefühl hat, ich bin der Kleine. Wir sagen ja darum nicht umsonst, auch gerade weil ich dieses Beispiel jetzt erwähnt habe, der hässliche Zwerg, der kleine Napoleon, wenn wir so Menschen haben, die sehr klein geraten sind, die in der Regel häufig stärker sind als andere, weil sie ständig das Gefühl gehabt haben, man spuckt mir auf den Kopf oder so ähnlich und reagieren dann ja über, um sich zu platzieren.
Das heißt also, die Eifersucht benutzt bestimmte Mittel und Wege, wie Sie es auch in Ihrem Buch beschreiben.
Ja.
Sie ist nicht angeboren, beziehungsweise anlagebedingt, können andere Eigenschaften sein, aber es geht vor allem um ein Reaktionsmuster, was der Mensch sich angeeignet hat. Das kommt in Ihrem Buch auch immer wieder zum Vorschein und Sie zitieren auch in diesem Zusammenhang am Anfang auch den Galaterbrief, dass eben auch Neid Eifersucht, Streitsucht und so weiter, das, womit wir uns heute beschäftigen, eben auch die Werke des Fleisches sind und dazu gehören.
Ja, ganz genau, ich sehe es auch so. Und zwar eben, wenn wir nochmal uns einen Augenblick anschauen, wie kann das passieren? Sie haben meinetwegen, Sie wachsen in einer Familie auf mit 3, 4, 5 Kindern, nehmen wir einfach mal 5 Kinder, Sie sind jetzt aber entweder das zweite Kind, das dritte Kind oder auch das älteste Kind. Normalerweise sagt man, dass die ältesten Kinder die eifersüchtigsten Kinder sind. Warum? Weil sie ja nach einer Zeit, wo sie im Mittelpunkt gestanden haben, nicht wenn ein Junge oder ein Mädchen geboren werden, stehen sie eine ganze Zeit lang im Mittelpunkt. Alle sind glücklich, endlich ist das erste Enkelkind oder Kind da. Und jetzt kommt plötzlich noch so ein zweites Luder, entschuldigen Sie, dass ich das jetzt mal so sage, hinterher. Denn in den Augen des ältesten Kindes ist das zweite überflüssig. Holt das wieder ab. Wir wollen das nicht oder ich will das nicht. Ich werde ja entthront. Sodass diese Eifersucht in erster Linie ein Entthronungserlebnis sein kann. Ich bin von meinem Thron, auf den ich gesessen habe, im Mittelpunkt zu stehen, heruntergestoßen worden.
Das heißt, das machen Sie auch immer wieder deutlich an Fallbeispielen, dass man dann auch in der Beratung, im Gespräch immer wieder auch nach der Kindheit fragen sollte. Also liegen die Wurzeln dann oft in der Kindheit, so wie Sie gerade schildern, das zweitgeborene Kind verstößt das erste sozusagen vom Thron. Das ist nun einmal so, es war allein da bisher und nun kommt einfach noch ein Konkurrent dazu.
Genau. Was man auch ganz allgemein sagen kann, das ist natürlich auch sehr jetzt allgemein gesagt, denn keine Regel ohne Ausnahme, dass das älteste Kind und das zweite Kind normalerweise im menschlichen Leben die größten Schwierigkeiten haben. 1 und 3 nicht, 2 und 4 nicht, aber 1 und 2, also die beiden Konkurrenten, wie bei Kain und Abel, nicht die aufeinander reagieren müssen, ja, nicht müssen, aber sie tun es. Wenn die eine Rolle weg ist, muss der andere sich eine andere Rolle suchen. Darum haben wir unter den Zweiten häufig sehr viele Rebellen. Sehr viele Rebellen sind zweite Kinder. Die Ältesten sind in der Regel Eltern hörig, will ich mal sagen. Sie sind sehr, sehr lieb. Sie übernehmen häufig auch, wenn die Eltern Christen sind oder sehr moralisch, sehr sittlich geprägt, dann übernehmen diese ältesten Kinder gern diese Rolle und dann haut das zweite daneben, weil es sich profilieren will und sucht eine eigene Rolle.
Worauf begründet denn diese Aussage? Ich meine, gibt es eine Erhebung, die das dann auch belegt, dass oft die Erstgeborenen oder auch das Konkurrenzverhalten vom Ersten zum Zweitgeborenen am stärksten ist und sich dann auch beim Erstgeborenen häufiger eine Eifersucht entwickelt oder zumindest eine starke, stärkere?
Ja, also das kann man wirklich nachweisen. Ich will jetzt nicht auf ein anderes Buch von mir jetzt kommen, aber ich habe darüber ein Buch geschrieben, Musterkinder und Rebellen. Da wird allein in dem Titel schon deutlich, nicht das eine ist häufig ein Musterkind und wo Musterkinder sind, da werden fast systematisch Rebellen gezüchtet. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist eigentlich einleuchtend. Denn das Musterkind steht so im Mittelpunkt, das wird so herausgestellt, immer unsere Erika, immer unsere Bärbel, immer unsere Friedhelm oder wie er auch immer heißen mag. Und dann kommt, und du, ja, das ist dann plötzlich der Sündenbock, sodass wir plötzlich neben dem Musterkind in der Familie, das will niemand, aber die gesamte Konstellation ergibt sich so, dass plötzlich Musterkinder und Rebellen oder Musterkinder und Sündenböcke, ja, der Sündenbock ist der richtige Ausdruck, entsteht. Es ist natürlich wieder unser William gewesen, natürlich wieder unsere Brigitte gewesen oder wer es immer sein mag, dem man das jetzt anlastet, weil er dagegen löckt, gegen das Musterkind.
Kann man denn sagen, dass in gewisser Weise dann auch Verhalten, Konkurrenzverhalten zwischen Geschwistern oder auch Eifersucht etwas Normales ist, auch etwas, was alltäglich vorkommt, etwas, was auch Sinn haben kann?
So würde ich es wirklich sagen. Also normalerweise ist eine Prise Eifersucht, eine Prise Eifersucht, die ist normal. Das können wir auch gar nicht ausrotten. Und die Eifersucht völlig aus dem Wege zu räumen, wird uns nicht gelingen. Und zwar, wir gehen wir nehmen den Kindergarten. Fangen wir einfach mal mit ganz wahllosen Beispielen an. Ich gehe in den Kindergarten oder das Kind geht in den Kindergarten. Es hat mit anderen Kindern zu tun. Welches ist das artigste Kind? Welches ist das liebste Kind? Welches hat das schönste Bild gemalt? Die Erzieherinnen lernen natürlich nicht zu bewerten, aber jedes Kind fragt so, ist mein Bild genauso schön wie deins? Ist meine Arbeit genauso gut wie deine? Jetzt gehen wir zur Schule. Jetzt werden Noten gegeben. Verstehen Sie, wir können machen, was wir wollen. Von daher ist im menschlichen Zusammenleben das Konkurrenzstreben, die Eifersucht, der Neid, das Schielen nach dem anderen, wie wir es nennen wollen, Sie merken, da gibt es auch eine ganze Reihe Begriffe dafür, die Eifersucht oder den Neid, dieses grünäugige Ungeheuer, wie Shakespeare gesagt hat, charakterisieren.
Reinhold Rute ist zu Gast bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Beziehungskiller, wie man Eifersucht, Neid, Rivalität und falschen Ehrgeiz überwindet. Herr Rute ist Eheberater, Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche, jahrzehntelang gewesen, Bestsellerautor, Dozent, Referent und bemüht in einer ganzheitlichen Lebensberatung. Herr Rute, Sie sagen auch, dass vor allem unsere Wünsche, unsere Vorstellungen die Wegbereiter unseres Handelns sind. Ja. Ist es oft so, dass wir als Menschen eigentlich im Unterbewussten sich da Dinge abspielen, dass wir eben etwas Eifersucht, etwas Rivalität, Neid oder Ehrgeiz an den Tag legen, ohne es eigentlich zu merken? Vielleicht können Sie auch aus Ihrer langjährigen Beratungspraxis einfach einen Fall nennen, wo das so ist, wo die Betroffenen, der oder die, das eigentlich gar nicht merkt, dass er hier wirklich auch ja, die Selbstwahrnehmung einfach nicht mehr hinterherkommt, dass dieser Mensch sich selber gar nicht mehr so richtig einschätzen kann, was denn eigentlich der Grund seines Verhaltens ist.
Ja, im Grunde müsste man sagen, unsere gesamten Verhaltensmuster, die wir haben, die Sie haben, die ich habe, die wir alle haben, sind teilweise bewusst gesteuert. Die erleben wir, die können wir formulieren. Es gibt aber sehr viele Muster, Reaktionsmuster, Verhaltenseinstellungen, Wünsche, die versteckt irgendwo mitschwingen in unserem Leben, die uns konstellieren, und die unbewusst ablaufen oder können wir sagen auch unerkannt ablaufen und die können uns ganz besonders Schwierigkeiten machen, weil derjenige im Zusammenleben nicht erkennt, was im Hintergrund steht. Und darum ist eine meiner Hauptfragen immer wieder, wenn es um Eifersucht geht, um was geht es? Nehmen wir ein ganz simples Beispiel, ist nicht aus dem Ehebereich, was mir gerade so durch den Kopf schießt. Da ist eine Frau, die ich in der Beratung gehabt habe, die eifersüchtig war, wütend eifersüchtig war auf das Gewehr ihres Mannes. Der Mann hat eine kleine Firma und ging jedes Wochenende, das Gott werden ließ, ging er auf den Hochstand und beobachtete Tiere und so weiter, schoss auch ganz klar mit seinem Gewehr. Damit war er so, ja, ich sage mal, verheiratet. Er war so verliebt in dieses Gewehr, wenn er das dann putzte am Tage, nicht wahr? Dann kriegte seine Frau Zustände, dann hat die ihm das Gewehr aus der Hand gerissen und hat es an die Hauswand geschlagen und kaputt war es. Eine solche Wut, einen solchen Zorn, eine solche, ja, Eifersucht, würde ich nennen, Neid, auf dieses Gewehr des Mannes. Warum? Was steckt im Hintergrund? Er glaubte nur, dass er, weil er mit dem Gewehr dauernd unterwegs wäre, das richtete sich auf das Gewehr und er sollte diesen Beruf dran geben oder dieses Jägersein dran geben. Im Grunde wollte sie ihn mehr für sich haben. Da wird also so an einer Stelle deutlich, sicher, hier wird es, man kann es raten, dass sich das auch auf die Partnerschaft bezieht, aber am Gewehr wird es deutlich. Oder ein zweites Beispiel, jemand kommt nach Hause und streichelt als erstes den Hund. Er ist so Hundeliebhaber, Fanat in seinen Hund. Er ist aber verheiratet und der Hund, damit schmust er, damit den krault er und so weiter. Und die Frau vergiftet den eines Tages, weil sie auch so wütend ist, dass all die Liebe an ihr vorbeigeht. Nicht auch Beispiele, wo am Tier die Liebe zweier Menschen deutlich wird. Im Grunde steckt im Hintergrund eine eheliche Liebe, die sich jetzt aber am Hund, am Gewehr verdeutlicht, wo der eine eifersüchtig, neidisch ist auf das, was der andere mehr liebt und in den Mittelpunkt rückt.
Sie sagen, da steckt eigentlich eine eheliche Liebe dahinter. Vielleicht können Sie das noch kurz erklären.
Ja, bei beiden nicht. Im Grunde, wenn ich an dieses eine Ehepaar denke, wo die Frau den Hund vergiftet hat, was hat sie getan? Aus Wut, weil ihr Mann die Liebe, die sie sich erträumt hat, die sie sich erwünscht hat, dass sie Nummer eins ist, wenn er nach Hause kommt, er würde sie als erstes in den Arm nehmen, würde sie küssen und würde sich dann um den Hund bemühen, den er sehr mag. Das ist ja alles in Ordnung. Nur hier geht es ja um die Reihenfolge. Und wenn wir an Kain und Abel zurückdenken, das sind zwar zwei Männer, da geht es aber auch wieder um die Reihenfolge. Wer hat hier zu sagen? Der Älteste oder der Jüngste? Wer bekommt den Segen Gottes? Denn der Mord ist ja im Gottesdienst passiert. Beide haben ja angebetet. Und das Opfer des einen geht nicht senkrecht nach oben. Ein Zeichen dafür, dass Gott es akzeptiert hat. Und das da erweckt ihn im Kain eine solche Wut, ein solcher Zorn, weil er nicht der Erste ist, der geliebt werden will. Und ja, man kann natürlich auch von Egoismus sprechen, der auch immer wieder im Hintergrund steckt. Wenn ich jetzt an diese beiden Frauen denke oder auch an die beiden Männer, ich könnte bei beiden von Egoismus reden. Ich könnte sagen, der Mann ist ein Egoist, dass er das Gewehr oder seine Jägerei so in den Mittelpunkt stellt. Oder der Mann, der nach Hause kommt, der den Hund vorzieht vor der Partnerin, und ich kann beide Frauen nehmen und sagen, die sind egoistisch, die sagen, der Mann gehört in erster Linie mir und dann kommt erst zwei Lichtjahre gar nicht und dann kommt das Gewehr und dann kommt der Hund. Sie verstehen,
das ist, ja.
Es ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt sich mit diesen Leuten unterhält, objektiv zu bleiben, weil jeder auf seine Weise Recht hat auch. Und das macht auch die Beratung so schwierig.
Das, was Sie sagen, ist ja auch ganz klassisch. Und es steckt irgendwie so in unseren Köpfen, dass es oft der Mann ist, der nach Hause kommt und sich hingebungsvoll einer Sache widmet, sei es die Zeitung, sei es der Garten, den er liebevoll hegt und pflegt. Und die Frau steht so ungefähr daneben, wie Sie es gerade geschildert haben, und spielt eben nicht die erste Geige. Ist denn nun die Eifersucht dann bei Frauen häufiger anzutreffen? Oder was gibt es da für Erklärungen?
Nein, das glaube ich nicht, dass also die Eifersucht, also ich glaube schon, dass Männer auch sehr eifersüchtig sind. Es ist nur so, die Frau ist ganz im Allgemeinen ehrlicher als der Mann. Darum kommen ja auch in die Beratung, in die Seelsorge, in die Therapie in erster Linie Frauen. Das hat nichts mit den Männern zu tun, das glaube ich nicht, sondern wir haben ja auch in unseren Beratungsstellen sehr viele Frauen, die da aktiv sind. Sondern das hat etwas mit der Offenheit zu tun. Frauen sind spontaner, ehrlicher, sind mit dem Gefühl schneller dabei. Männer sind, ja, ich sag das ungeschützt, pauschal stolzer. Sie wollen ihre Gefühle nicht so zeigen, aber die Eifersucht ist da, sodass auch manche Männer ziemlich brutal werden können und auch brutal werden. Da wird es dann plötzlich deutlich, da hat sich was angestaut und dann geht der Knall los, weil man auf die Partnerin eifersüchtig ist, die mit einem anderen geflirtet hat oder so. Also Ihre Frage, ich kann einen, es mag ihn geben weltweit, ich kenne ihn nicht. Er ist mir auch in der Forschung eigentlich nie deutlich begegnet, dass es also mehr Männer oder mehr Frauen gibt, die eifersüchtig sind. Mhm. Dass Frauen schneller bereit sind, über Eifersucht zu reden, während Männer, wenn man die fragt, bist du auch eifersüchtig? Ach nein, nicht so ehrlich zugeben und zu ihren Gefühlen stehen.
Herr Rute, lassen Sie uns vielleicht auch noch darauf kommen, wie man der Eifersucht Herr werden kann. Also Sie bieten ja selber auch eine Therapie der Eifersucht an, beziehungsweise sprechen von seelsorgerlichen Hilfen dabei. Und es geht ihm eben darum, keine Symptomkosmetik zu machen. Also nicht die Symptome stehen im Vordergrund, sondern eigentlich die Frage auch, Was ist das Ziel dieses Handelns, dieser Wünsche, die der Mensch in der Eifersucht dann ausdrückt?
Genau.
Also eine gewisse Lebensstilanalyse auch.
Ja, so würde ich es auch nennen, sodass man also bei der Eifersucht jeweils, wenn man nicht einem Menschen helfen will, muss ich diesem Menschen, ich kann allgemeine Regeln aufstellen, wie wir sie in Vorträgen, in der Predigt, in Büchern schreiben, nur häufig treffen diese Ratschläge nicht ganz konkret diesen konkreten Menschen. Denn ich habe ja eben zwei Beispiele erzählt und da merken Sie, dass ja beide diese vier Leute, also diese zwei Ehepaare, ja, wenn man sich die jetzt anschauen würde, die sind so grundverschieden in ihrem Denken, in ihrem Fühlen, in ihrem Handeln, sodass auch die Richtung der Eifersucht bei dem einen sich auf das Gewehr konzentriert, bei dem anderen auf den Hund. Man könnte Gemeinsamkeiten finden und doch ist es so, dass wir genau den Nutzeffekt der Eifersucht untersuchen. Was drücken Sie mit Eifersucht aus? Was wollen Sie damit erreichen? Um mal ein paar Dinge zu sagen, will ich herrschen? Will ich den anderen an mich binden? Will ich den anderen kontrollieren? Will ich mehr beachtet werden? Fühle ich mich nicht beachtet? Verstehen Sie, wobei ich eben auch wieder sehen muss, ich komme wieder auf das Beispiel dieses Kindes zurück, das nur 1,50 Meter groß ist und steht völlig im Schatten der anderen Kinder, wenn es zur Schule geht, im Kindergarten, auch später im Leben. Immer ist es der Kleine oder die Kleine. Wenn dann in der Familie auch noch gesagt wird, unsere Kleine oder unser Kleiner, verstehen Sie, da entsteht unter Umständen bei dem einen Wut, Enttäuschung, Ohnmacht. Der eine wird aggressiv, der reagiert das aggressiv ab, der geht sofort auf die anderen los. Der andere zieht sich von Menschen zurück und sitzt später nur noch am Computer, weil er sich nirgendwo mehr sehen lassen will. All diese Dinge, die muss ich ganz genau untersuchen, zu gucken, wenn ich diesem Menschen in dieser konkreten Situation helfen will.
Was können denn Fragen sein? Natürlich werden das jetzt hier allgemeine Fragen sein, aber mit denen Sie so ein Gespräch auch einleiten, wo jemand überhaupt selber dahinter kommt, zu einer Selbstwahrnehmung kommt, dass er auch die Ziele seines Handelns dann offenlegen kann,
also
beziehungsweise sich bewusst wird darüber.
In die Beratung, die kommen alle beide, die melden sich vorher an und dann, die Fragestellungen sind ganz verschieden. Herr Rute, sagen Sie mal, ist denn meine Eifersucht krankhaft, was mein Mann sagt? Mein Mann sagt, ich sei ja nicht mehr im Kopf richtig, ich gehörte in die Klapse. Da werden ja dann schnell so böse Worte benutzt und so weiter. Und ich soll jetzt objektiv klären. Und das ist gar nicht so einfach. Ich muss also versuchen, weil wir ja gesagt haben, es gibt eine normale Eifersucht, die wir vielleicht, wenn wir ganz genau sind, hinschauen, wir alle haben. Nicht, also Sie sind beim Rundfunk tätig, da sind eine ganze Reihe Leute, da ist man vielleicht eifersüchtig, ich sage das jetzt mal, wage das zu sagen, oder ich kann auch bei mir bleiben, in meinem Beruf, wenn ich mich vergleiche mit XYZ, ja, der hat ein besseres Buch geschrieben, der kann besser formulieren, den habe ich mal gehört, der ist viel bekannter und so weiter und so weiter. Es löst also ein Stück Eifersucht aus, ein Vergleichen. Nicht der, darum sagen wir, der Mord Kain und Abel war ein Vergleichsmord. Ein Eifersuchtsvergleichsmord. Da ist Eifersucht und immer wieder dieses verfluchte Vergleichen. Es gibt darum so viele Leute, die auch in der Pädagogik die Noten abschaffen wollen, weil durch dieses schreckliche Vergleichen stauend, auch Eltern fragen sofort, wie viele Leute haben eine 1 in der Klasse, wie viele haben eine 2 und so weiter. Und sehr viele Lehrer sind hingegangen, brauchen schon einen Spiegel dieser Dinge, der Noten, mit auf das Heft zu geben. Ich bin selber Lehrer gewesen, finde das nicht so ganz toll. Aber wir kommen nicht drum rum. Verstehen Sie, das ist unsere Welt. Wir leben in einer Konkurrenzgesellschaft. Wir können machen, was Sie wollen. Auch als Christ habe ich da große Schwierigkeiten mit, weil ich das nicht unbedingt bejahen kann. Sie haben ja eben ein Wort aus dem Galaterbrief zitiert, wo das Wort Ehrgeiz ja auch vorkommt. Man muss allein sich dieses deutsche Wort Ehrgeiz mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann wird ja deutlich, wie kritisch dieses Wort zu sehen ist, was aber viele nicht wahrhaben wollen.
Sie sagen, Herr Ruthe, es ist auch ein Problem der Leistungsgesellschaft. Kann man denn nun sagen, für die Eifersucht, für die gesteigerte, für die häufig auftretende Eifersucht, gibt es vielleicht auch eine soziologische Erklärung oder eine Erklärung des Gesellschaftssystems. Ja, denn wie Sie selber sagen, wir Pädagogen, wir bereiten ja auch den Weg oder als Eltern bereiten wir auch den Weg für diese Verhaltensmuster, die dann unsere Kinder hineinfallen, wo sie sich dann, die sie immer wieder bedienen, sozusagen.
Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir alle daran mitbauen. Ich war darum auf das Wort Ehrgeiz. Ich habe gestern Abend in einem Vortrag irgendwo darüber gesprochen auch. Nicht der, ich nenne es mal für der falsche Ehrgeiz. Dann lautet schon die Frage, kam sofort im Publikum, ja, gibt es denn einen guten Ehrgeiz? Streng genommen nein, den gibt es nicht. Und da geht es aber los. Da würden mir jetzt aber am liebsten alle widersprechen und wir sagen, Ruthe, rede keinen Blödsinn. Wir leben in dieser Welt der Zahlen, der Zeugnisse, der Qualifikationen und da geht es immer darum, wer ist qualifiziert, wer ist nicht qualifiziert, wer bringt es und wer bringt es nicht. Von daher können wir machen, was wir wollen. Solange wir auf dieser Welt leben, ist Eifersucht im Spiel. Auch nochmal einer der Gründe, warum die Bibel sofort nach der Vertreibung des Paradieses, aus dem Paradies, diesen Punkt der Eifersucht so ins Spiel bringt, als wenn sie sagen würde, es ist eins der Grundübel unserer Welt. Dieses Vergleichen, auch das Leistungsprinzip, ohne das wir gar nicht leben können.
Hm. Sind denn demnach Menschen mit einem ganz starken, festen, gesunden Selbstwertgefühl gewissermaßen gefeit gegen die Eifersucht, weil sie ja selber auch sagen, überempfindliche Menschen fühlen sich häufig sehr oder eher zurückgesetzt, nicht genügend beachtet?
Also ich glaube, dass man das sagen kann und da ist auch einer der Punkte, weil sie ja fragen, was können wir tun? Im Grunde ist einer der wesentlichsten Momente, das Selbstwertgefühl, das in der Regel angeknackst ist, aufzubauen, den Selbstwert, das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, alles Umschreibungen jetzt für diese, meine Identifikation, ist es mir egal, wie wir es nennen wollen. Viele Begriffe, die das deutlich machen. Und wenn wir da Menschen haben, die in einer Familie aufgewachsen sind, deren Selbstbewusstsein, deren Selbstvertrauen, deren Stärke, deren Mut an die Welt herangehen, an die Dinge herangehen, wenn das gestärkt worden ist, wenn die mutig gemacht worden sind, wenn die gestärkt worden sind in ihrem Selbstbewusstsein, dann gehen die unangefochtener, weniger durch Eifersucht gestört ins Leben, weil sie alle Aufgaben anpacken und sagen, nicht wahr, ich irgendwie schaffe ich das schon, dass man auch jetzt zur anderen Seite hin übertreiben kann und zu selbstbewusst ist, dann wird das Angabe und so weiter, das wissen wir auch. Aber Sie haben recht, wenn ein Kind in der Familie selbstbewusst erzogen ist, es geht an alle Dinge, vom Kindergarten angefangen, in der Schule, an alle Dinge selbstbewusst heran, schafft es auch und es wird immer wieder bestätigt darin, dann habe ich einen selbstbewussten Menschen. Und das ist die Aufgabe der Therapie, wenn Menschen mit Eifersuchtsproblemen, welcher Art auch immer, fast immer stehen, neben der Eifersucht eben Minderwertigkeitsgefühle im Hintergrund oder Misstrauen, Angst, um eine dieser Beziehungskiller nochmal zu nennen. Das sind Beziehungskiller für mich, die je in diesem Menschen, wenn sie besonders angesprochen sind, gestärkt werden müssen.
Wie man nun der Eifersucht zu Leibe rücken kann, das wollen wir verstärkt auch im zweiten Teil, in der zweiten halben Stunde dieser Sendung besprechen. Bis dahin hören wir eine Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Beziehungskiller, wie man Eifersucht, Neid, Rivalität und falschen Ehrgeiz überwindet. Zu Gast ist Reinhold Ruthe, er ist Bestsellerautor, Ehetherapeut für ganzheitliche Lebensberatung. Zwei Hörerinnen haben sich gemeldet. Ich darf als erstes begrüßen Frau Erika aus Niederbayern. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Mutter. Ich habe eine Frage.
Ja.
Mein Mann, den kann ich vergleichen wie mit dem Gewehr, das wo da immer auf dem Ding rumsteht.
Ja.
Er ist jedes Wochenende engagiert. Er engagiert sich für alles. Er ist Hausmeister in die Veranstaltung für übers Wochenende. Dann ist er ein Kirchenpfleger.
Ja.
Und jetzt möchte er nur ein Seniorenamt übernehmen für die Senioren. Zu Hause bleibt alles liegen. Ich selber bin krank. Ich habe MS.
Ja.
Und bin im Rollstuhl. Ich kann mich zwar ein bisschen bewegen, aber er ist halt immer engagiert wie die anderen. Und er kann nicht Nein sagen. Er sagt immer ja. Er macht alles für die anderen. Es ist für seine Anerkennung wahrscheinlich.
Ja.
Und das ist jetzt mein Problem. Warum sind wir dazu? Wieso ich da? Weil ich habe da auch Eifersucht irgendwie. Da kommen wir mal vor wie das Gewehr.
Ja, was Sie gesagt haben, ein Mann, Sie haben ja eine ganze Liste von Dingen genannt, der sehr engagiert ist, Kirchenpfleger und noch in die Seniorenarbeit rein will und so weiter und so weiter. Aber Sie sitzen im Rollstuhl und zu Hause geht es drunter und drüber. Man kann sagen, aber ich sage das jetzt ganz vorsichtig, weil ich das nur so höre. Es kann sein, Sie haben eine kleine Andeutung gemacht, dass er sehr anerkennungsbedürftig ist, dass er diese Anerkennung von draußen braucht. Denn das Verrückte ist ja, Sie zu Hause, da kriegt er es vielleicht nur zu einem Hundertstel Teil. Draußen wird er viel mehr beachtet, wird er gesehen und ihn macht das viel mehr an. Ich stelle das fest, ich habe das jetzt, möchte das nicht bewerten, aber ich kann das verstehen, dass Sie darunter leiden und das so ähnlich vergleichen mit dem Bild, was ich mit dem Gewehr gesagt hatte. Mhm. Im Grunde können Sie Ihren Gatten nur bitten, so lieb wie möglich zu ihm zu sein, dass er ein Stück Anerkennung von Ihnen kriegt, denn der Bedürftige, der kann ihm häufig so die Anerkennung nicht vermitteln, die er scheinbar, das kann ich nur so sagen, dringend braucht. Das wird an den vielen Aktivitäten deutlich. Auch der Hausmeister, schon der Beruf, den er gewählt hat, heißt ja, er steht im Mittelpunkt. Also überall sind Veranstaltungen und immer geht es auch wieder um den Hausmeister, der ja vieles in der Hand hat und auf den man angewiesen ist.
Hm. Wie kann Frau Erika damit umgehen? Vielleicht noch eine Hilfe für Sie.
Ich kann ihr selber nur sagen, was kann ich tun, ihm das ganz liebevoll zu sagen und zu fragen, was wir jetzt gesagt haben und dann nochmal ihn fragen, ob er die Priorität nicht ändern will. Denn dass er sagt, jawohl, du bekommst doch auch ein Stück Anerkennung draußen, aber hier ist es wirklich im Innern dringend notwendiger. Nur da fehlt diese Anerkennung, die ich von draußen viel mehr beziehen kann. Da liegt doch offensichtlich der Konflikt. Und das ist nicht ganz einfach. Er kann die Sache auch nur selber ins Gebet nehmen, denn er ist ja offensichtlich auch Christ, sich zu fragen an dieser Stelle, was hat jetzt Vorrang und wo muss ich mich mehr mühen?
Gut, ich danke Ihnen für den Anruf. Ich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen weitergeholfen hat und wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Frau Lohmeier ist die nächste Hörerin, die sich gemeldet hat. Ich darf Sie begrüßen aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ich wollte fragen, ob Sie ein paar Praxistipps geben können, um Kinder selbstbewusst zu erziehen.
Praxistipps für Kinder selbstbewusst zu erziehen. Sehr gut, das ist eine gute Frage. Es geht immer wieder darum, dass wir nicht in erster Linie kritisieren. Ich habe versucht deutlich zu machen, wir haben es bisher noch nicht so angesprochen in dem Vortrag, wenn Sie mitgehört haben, dass Einbeziehungskiller Kritiksucht ist. Es gibt viele Menschen, die dauernd kritisieren, auch in der Familie. Wir meinen das Beste. Wir müssen auch Kritik ertragen, aber wichtig ist, dass wir unsere Kinder ermutigen, dass wir ihnen immer wieder zusprechen, du kannst das, ich traue dir das zu, probier es mal und so weiter. Also das ist eine Lebenseinstellung von uns. Wenn einer von den beiden Partnern oder auch Großmutter und Großvater, die vielleicht noch miterziehen, Wenn da einer drunter ist, der eher ein Pessimist ist, der eher ein Schwarzseher ist, der eher kritisiert, der sollte sich mit der gesamten Erziehung zurückhalten und darum immer mehr demjenigen, der Mutter oder dem Vater, der Großvater oder der Großmutter, wenn die miterziehen, oder auch der älteren Schwester, dem älteren Bruder, Hilfen an die Hand geben, zu ermutigen. Für mich ist das Wort ermutigen das Wichtigste, was ich mir vorstellen kann. Das Wort ist mir wichtiger als das Wort Lob. Denn loben kann ich nur gute Dinge. Ermutigen kann ich aber auch, wenn ein Kind eine 6 geschrieben hat, eine völlige Arbeit daneben, dann kann ich es ermutigen. Ich glaube an dich. Ich weiß, dass du schaffst. Da kann ich nicht mehr loben. Also nochmal, Ermutigung ist das A und O. Und vielleicht ein Tipp, sich vielleicht mal auf dem Buchmarkt umzusehen, um ein Buch mit Ermutigungsstrategien. Wie lauten solche Sätze, wenn unser Kind mitgeholfen hat? Wir müssen uns nicht für jede Kleinigkeit bedanken, aber irgendwie ihnen das Gefühl geben, jedes Kind ist wichtig, wie der Leib Christi, jedes Stück an diesem Leibe wichtig ist, die scheinbaren Glieder und die unscheinbaren, die ganz wichtigen und so weiter und die unsichtbaren. Alle helfen mit, wenn wir das fertig kriegen und ein Kind wächst auf, sodass es im Kindergarten, in der Schule gut mithalten kann, dann ja, ist eine Selbstbestätigung da und die Eifersucht ist im weitesten Sinne eher gebannt.
Und wie geht man dann eher mit Kritik um?
Ja, Kritik muss ich lernen. Thomas Gordon, der hat gesagt, jede Kritik ist schlecht und wir sollten lernen, dass wir die Kritik positiv sagen. Wir müssen uns, weil es in der Welt überall Kritik gibt, die gibt es an der Arbeitsstelle, die gibt es überall, das ist klar, damit müssen wir leben können. Aber je mehr wir Selbstbewusstsein gestärkt haben, desto besser können wir später mit Kritik umgehen. Und wenn wir sie benutzen, so vorsichtig wie möglich, dass der andere sie ertragen kann. Denn Sie wissen ja auch, wenn Sie von Ihrem Gatten oder von Pastor oder wem auch immer kritisiert werden und derjenige hat das negativ gesagt, wie sehr wir darunter leiden und nicht glücklich sind und die Kritik nicht annehmen können.
Mhm. Gut. Danke ich Ihnen für die Auskunft.
Ja, bitte, vielen Dank für Ihren Anruf.
Okay, wieder.
Auf Wiederhören. Ja, also das Denken beeinflusst das Handeln. Das ist ganz wichtig und Ermutigung an oberster Stelle vor aller Kritik sucht.
Ja.
Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet, ich begrüßen darf. Grüß Gott.
Ja, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich möchte erst mal sagen, dass mir dieses Thema so sehr aus der Seele spricht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin Unternehmerin im Animationsbereich. Und ich komme aus einer Familie, wo hauptsächlich kritisiert, wenig ermutigt worden ist.
Ja.
Und ich denke, ich habe viel Therapie gemacht und ich bin auch Christ, also ich versuche auch wirklich intensiv danach zu leben.
Ja.
Und dann begegnet mir in meinem Gewerbe, beziehungsweise, also ich kriege die Härte der Konkurrenz auf dem Markt mit, aber dadurch, dass ich mit Jesus gehe, werde ich gut versorgt, also mit Aufträgen, sage ich mal. Aber ich stolper immer wieder selber über mein Konkurrenzverhalten.
Ja.
Und ich, was mir halt sehr wichtig geworden ist und was ich leider nicht immer praktizieren kann, weil ich einfach auch, sag ich mal, nicht Produkt, aber Ergebnis aus meiner Erziehung bin, ist, dass ich versuche, also zum Beispiel dieser Satz aus der Bibel, die Ersten wären die Letzten, oder richte dich zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir dazugegeben.
Ja.
Denn ich versuche, nach diesem Prinzip zu leben.
Ja.
Also mir gerade in diesen fürchterlichen Konkurrenzsituationen, wer kriegt den Auftrag, wer ist der Beste im Auftrag, wer kriegt die meiste Anerkennung, dass wenn ich versuche, das in meinem Herzen zu bewahren, dann merke ich, dass ich ruhiger werde. Wenn ich versuche, mich von Gott versorgen zu lassen, dann merke ich einfach, dass ich dann irgendwann vielleicht nicht sofort, aber das bekomme, wonach ich mich wirklich sehne. Vielleicht nicht alles und direkt, aber vielleicht ein bisschen davon und später. Aber leider bin ich halt auch nur Mensch und merke, dass ich immer wieder in diese Muster reinkomme, zu konkurrieren. Und ich rieche schon, sage ich mal, aufgrund meiner Vergangenheit, auf 10 Kilometer Entfernung, welche Frauen, mit welchen kann ich zum Beispiel konkurrieren. Wer steht auf ähnlicher Stufe? Und sofort fange ich an, mich zu messen. Und das ist fürchterlich.
Ja, Aber Sie sprechen etwas an und wir haben es ja auch deutlich gemacht, unsere Welt ist mit Konkurrenz ausgerüstet. Wir können nicht anders leben, müssen uns vergleichen. Jetzt sagen Sie auch noch, Sie sind Unternehmerin und es ist ja ganz klar, auf dem Markt kommt das bessere Produkt an oder wer das bessere Produkt jetzt bringt. Ich muss also mir Mühe geben oder ich müsste aus diesem Beruf raus. Nur das ist Ihre Existenz, von daher kann ich Ihre Fragestellung ganz genau begreifen. Sie haben aber eine Prioritätenliste gesagt und das ist leichter gesagt als getan. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, so wird euch alles andere zufallen, haben Sie gesagt. Ja, wenn wir das leben können. Wir können es nur jeden Tag neu im Vertrauen wieder neu probieren und wenn jetzt Leute kommen, Angebote und so weiter, sie müssen konkurrieren. Sie müssen das unter Umständen bessere Produkt auf den Markt bringen, einfach um auch lebensfähig zu sein. Das ist unsere Welt. Wichtig dabei ist eins, das hat mir gestern Abend ein Unternehmer gesagt, der anschließend zu mir kam und sagte, ich habe 40 Jahre lang einen Betrieb geleitet und so weiter. Mir war als Christ eins wichtig, immer ehrlich zu bleiben an dieser Stelle und nicht unwahrhaftig zu sein. Verstehen Sie, dann kann die Konkurrenz, die wir nicht, das ist mein Problem auch, das können wir aus dieser Welt nicht ausschalten. Die ganze Welt, ob eine kommunistische, eine atheistische oder eine christliche Welt, lebt von diesen Gedankengängen.
Ich würde so gerne eine Erfahrung noch teilen, die ich so gerade durch das Christsein gemacht habe, wo ich den Mut hatte, also wo ich wirklich einen richtig guten Auftrag, einen richtigen Kunde in Anführungsstriche an der Angel hatte. Und ich bin hingegangen und habe mich nach Prinzipien in dem Augenblick verhalten und habe jemanden anders, also da wurde was, ist jetzt nicht so wichtig, aber ich bin hingegangen und habe eine christliche Linie gefahren und habe gesagt, ich nehme den Auftrag nicht an, bevor ich nicht mit einem Menschen darüber gesprochen habe, den Sie versuchen jetzt quasi aus dem Rennen zu bringen.
Ja.
Und das war völlig befremdend für diese Frau, die nur unternehmerisch gedacht hat. Und erstmal bin ich dadurch dann aus dem Rennen rausgeflogen, war ich nicht mehr konkurrenzfähig. Und nach einem Jahr, anderthalb Jahren meldet sich diese Firma plötzlich wieder bei mir und möchte doch nun meine Animation, meine Möglichkeiten haben. Und ich dachte, wow,
super, genau, ich nicht verkaufen. Also irgendwo sind die angesprochen gewesen von diesem klaren christlichen Bekenntnis. Ne?
Ja, also das war eine super Erfahrung für mich, was mir Mut macht zu sagen, Gott, du gibst mir schon. Auch wenn ich jetzt erstmal verzichte und denke, ich bin jetzt schlechter oder weniger, aber wenn ich mich an dich halte, du gibst mir zur rechten Zeit.
Ganz genau. Mhm. Aber das ist eine Glaubensfrage und da merken Sie auch, da wird, wenn wir mit Eifersucht umgehen wollen, auch ein Problem. Wir müssen den Glauben stärken. Wir haben eben gesagt, wir müssen das Selbstbewusstsein stärken. Wir müssen auch den Glauben stärken. Und auch das ist eine Sache, die können wir gar nicht so ohne weiteres machen. Wenn das auch in der Beratung, in der Seelsorge möglich wäre, und da wird eine Kraft deutlich, die wir bisher überhaupt nicht angesprochen haben, dass wir auch auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen sind, nicht wahr, der uns stärkt und stabilisiert und jetzt eine solche Einstellung gewährt, wie Sie sie jetzt gerade dokumentiert haben, das finde ich großartig, dann können wir, da werden immer menschliche Dinge wieder im Hintergrund bleiben, aber besser mit der Sache fertig, weil wir uns auf den Herrn aller Herren verlassen.
Ja, weil sonst wäre ich verloren. Also mit meiner Geschichte würde ich nur konkurrieren und nur in Hass kommen, nur in Groll. Und das kann ich vergessen. Also kann ich gleich auf einpacken.
Ich möchte Ihnen auch ganz herzlich danken, dass Sie das stellvertretend für sehr viele auch genannt haben. Denn ich denke, das, was Sie betrifft in Ihrem Konkurrenzverhalten als Unternehmerin, das kann man auch übertragen auf sehr viele, wenn nicht auf alle anderen Lebensbereiche auch.
Genau.
Das haben Sie sehr schön deutlich gemacht, auch wie Sie damit umgehen. Ganz herzlichen Dank.
Tschüss.
Herr Rute, vielleicht können wir an dieser Stelle zum Abschluss auch noch auf das Gebet eingehen. Wie empfehlen Sie denn zu beten, wenn wir meinetwegen dazu neigen, immer sehr häufig zu kritisieren, zu rivalisieren, Ehrgeiz zu haben, beziehungsweise auch der Eifersucht immer wieder unterliegen?
Was schlagen Sie vor? Ganz deutlich machen, also ich lege auf das Gebet einen ganz, ganz großen Wert. Aber ich unterscheide mich ein klein wenig, das leuchtet nicht jedem ein, aber ich versuche es mal deutlich zu machen. Also es muss deutlich werden, dass ich nicht, wie soll ich das mal sagen, das Symptom bebete, sondern dass ich das, was dahinter steht, in Angriff nehme. Nehmen wir noch mal ein paar Beispiele. Beispiele. Wenn ich also eifersüchtig bin und würde jetzt sagen, Herr, hilf, dass ich nicht mehr eifersüchtig bin. Gib mir deinen guten Heiligen Geist, dass ich nicht mehr eifersüchtig bin. Das Gebet finde ich so nicht gut, sondern ich müsste sagen, jetzt versuche ich mal ein paar Erklärungen zu geben. Ich habe festgestellt, Herr, wenn ich genau über meine Eifersucht nachdenke, dass ich den anderen in erster Linie an mich binden will. Ich bin so eifersüchtig, ich kann nicht haben, wenn mein Mann oder meine Frau schon mit einem anderen redet, wenn die sich schon mit dem anderen beschäftigen, dann kriege ich schon Zustände oder so. Wenn ich das genau formulieren kann, dann lautet mein Gebet anders. Herr, gib mir die Kraft, dass ich meinen Mann oder meine Frau nicht ständig um mich haben muss. Verstehen Sie, dann wird die Eifersucht konkretisiert und mein Gebet wird viel konkreter, wird viel handgreiflicher und das kann ich dann immer wieder ins Gebet nehmen, statt Allgemeinplätze zu sagen. Oder jemand, der ist so ein Sorgenmensch und Jesus hat gesagt, alle eure Sorge werfet auf ihn, Herr, nimm mir die Sorgen ab. Nein, ich muss gucken, warum kann ich sie denn nicht abgeben? Plötzlich wird deutlich, derjenige sagt, ich bin darum so sorgenvoll, weil ich ständig allein die Verantwortung tragen will für alles. Und die kann ich nicht abgeben. Dann kann ich nur beten, Herr, mir ist deutlich geworden, du kannst mir die Sorgen ja gar nicht abnehmen, solange ich die Verantwortung beibehalten will, die ich ganz allein trage. Verstehen Sie, das wären so Beispiele, dass wir immer wieder dafür sorgen sollten, das Motiv, das eigentliche Motiv hinter dem Problem zu sehen.
Das heißt also, wir sind auch als Menschen immer wieder noch gefordert, mit unserem Verstand bzw. unser Verhalten richtig, dann dahingehend richtig auch zu untersuchen und nicht einfach zu sagen, Herr, befreie mich von all dem und dann ist ja gut.
Ich kann auch beten, das wäre auch ein sehr vernünftiges Gebet. Herr, ich will jetzt in den nächsten 4 Wochen diesen einen Punkt der Eifersucht, der liegt mir so am Herzen, mach du mir mal klar, wenn ich zu keinem gehe, sondern du hast die Kraft, ich brauche auch nicht unbedingt einen Berater und einen Fachmann, dass du mir sagst, was ist das Hauptmotiv hinter meiner Eifersucht. Das will ich ins Gebet nehmen, verstehen Sie? Und ich kann meinetwegen noch einen Schritt weitergehen und wenn ich das in 4 Wochen nicht erkannt habe, dann werde ich mich mit einem Fachseelsorger oder mit einem Priester oder mit einem, ja, der was davon versteht, mal unterhalten. Was sind denn die eigentlichen Motive da bei mir im Hintergrund? Worum geht es bei mir?
Herr Rute, die Zeit ist um. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, auch wenn wir das jetzt hier an dieser Stelle so abkürzen müssen, ja, dass Sie heute zu Gast waren bei Radio Horeb mit dem Thema Beziehungskiller. Das war ein sehr bereicherndes Gespräch mit Ihnen als Eheberater, als Bestsellerautor. Ja, einfach auch als jemand, der immer noch mit 80 Jahren dabei ist, nicht Ruhe gibt, sondern ja, sich immer noch diesen Dingen in einer ganzheitlichen Art und Weise widmet. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren.
Bitte schön, Frau Engert.
Ja, wenn Sie mehr wissen möchten, vielleicht Interesse auch haben an dem Buch zum gleichnamigen Titel auch der Sendung, dann können Sie sich auch gerne an den Hörerservice wenden unter der 0700 75 25 75 25. Ja, soweit die Angaben. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Anjuta Engert und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag.